SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
US-Präsident Trump will seine Ankündigung wahrmachen und den Krieg in der Ukraine beenden. Gestern Abend hat er mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert, danach mit dem ukrainischen Staatschef. Und nun steht offenbar das Wort Frieden im Raum. Erste Gespräche dazu soll es schon am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz geben. Klar wurde aber auch, die Ukraine wird in diesem Prozess nicht gleichberechtigt sein. Unter anderem sei eine Bedingung, dass das Land Territorien an Russland abgibt. Wie blicken die Ukrainerinnen und Ukrainer im Saarland darauf? Darüber spreche ich mit Simone Reis von den Ukraine-Freunden Saar. Hallo Frau Reis erstmal.
Hallo.
Ja, Sorge oder Hoffnung? Was überwiegt bei den ukrainischen Menschen hier bei uns im Saarland?
Also unser Eindruck ist schon, dass die Sorge überwiegt.
Warum?
Frieden ist ja erstmal ein schönes Wort und das ist ja auch das, was sich alle Menschen wünschen und insbesondere die Ukrainer, die ja schon lange unter dem Krieg leiden. Es ist aber schon die Frage, ob je nach Inhalt dessen, was da verhandelt wird, ist ein wahrer Frieden wird, der dauerhaft dann auch eine Befriedung schafft. Oder ob es nur ein, sag mal, Durchschnaufen vor einem weiteren Krieg ist oder weiteren Versuchen, eben die Staatlichkeit der Ukraine zu vernichten.
Das heißt, Putin ist nicht zu trauen, wenn ich das zusammenfasse.
Genau, also es wird eben einfach nicht geglaubt, dass er wirklich Frieden will. Es besteht eben der Eindruck, dass nach wie vor das Ziel ist, letzten Endes die Ukraine als eigenständigen demokratischen Nachbarstaat, der eben auch Menschenrechte achtet, zu vernichten. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man sich jetzt durch so ein Einfrieren des Konflikts schon mal einen Teil des Territoriums faktisch unter den Nagel reißen kann, dann Zeit hat durchzuschnaufen, um eben vielleicht auch weiter aufzurüsten, um dann vielleicht in einigen Jahren wieder loszuschlagen.
Was sollte die EU da machen? Jetzt schnell intervenieren und sich mit einbringen?
Es auf jeden Fall versuchen. Und ich meine, man sieht halt an dem Beispiel, wie halt natürlich schon auch, dass ich natürlich ein Stück weit auch eine langfristige Strategie brauche und die verfolgen muss. Und ich meine, diese militärische Schwäche ist eben über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und gründet jetzt eben natürlich auch Probleme, beziehungsweise die Tatsache, dass man ja letzten Endes froh sein kann, wenn die USA überhaupt in Europa engagiert bleiben, weil ansonsten eben sozusagen dieses Gewicht fehlt. Und das ist ja auch ein großes Thema bei diesen Verhandlungen. Wie sehen Sicherheitsgarantien aus oder wie können sie aussehen? Wo man sich natürlich fragen kann, ob das taktisch so klug ist, jetzt im Vorfeld schon mal einen NATO-Beitritt abzuräumen und damit sozusagen schon im Vorfeld Dinge vom Verhandlungstisch zu nehmen. Die nächste Frage ist aber, wenn das jetzt, sagen wir mal, nicht die Option ist, wie können dann Sicherheitsgarantien sein? Und eins ist halt klar, wenn man die vielleicht auch größere Gefahr sieht, dass man auch hier Worten und Vereinbarungen nicht trauen kann, dann braucht es natürlich schon irgendwo auch eine Absicherung, dass eben was auch immer dann vereinbart wird, Bestand hat.
Angst ist da die eine Sache und Taten die andere. Was sagen die Ukrainerinnen und Ukrainer hier im Saarland, wenn es, sagen wir mal, zu einer Friedensvereinbarung kommt? Würden sie wieder zurückgehen?
Ja, auch da ist die Sachlage zwiegespalten. Viele Geflüchtete ja aus den aktuell besetzten Landesteilen geflohen sind, wo natürlich auch klar ist, dass sie eben auch keine Aussicht haben, an ihre Heimatorte zurückzukehren und insbesondere eben damit auch zementiert wird, dass eben Freunde, Bekannte, Verwandte, die eben noch dort sind, die es nicht rausgeschafft haben, eben auch weiter unter diesem jetzt faktisch etablierten und sich dann weiter festigenden Terrorregime leben würden. Und dann ist es halt auch mal unabhängig von dem Konflikt so, dass viele Familien schon Wurzeln geschlagen haben, wo natürlich jetzt eine Rückkehr auch bedeuten würde, dass man wieder zwischenmenschliche Beziehungen abbrechen würde. Dann gibt es ja schon auch einige Ukrainer, die eben schon in Arbeit sind, in Ausbildung sind, die hier eben auch, ich sag mal, beruflich Fuß gefasst haben und dann eben die Rückkehr in ein Stück weit zerstörtes Land, in so einer Art hybridem Kriegszustand zu landen. Das ist dann eben auch was, wo man, sagen wir mal, natürlich hier Brücken abbricht, auch vielleicht Dinge, die man schon erreicht hat, aufgibt und dann in eine sehr ungewisse Zukunft aufbricht.
Im Interview war Simone Reis von den Ukraine-Freunden Saar. Wir haben über die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Die sind nach Telefonaten zwischen US-Präsident Trump und den Staatschefs beider Länder schon für Freitag beginnend angekündigt. Und das Interview, das haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Sarah Wagenknecht, Gründerin, Namensgeberin und Parteichefin des Bündnis Sarah Wagenknecht, hat sich ja mit Wahlkampfterminen im Saarland bisher eher zurückgehalten. obwohl sie hier wohnt und ihre Partei hier auch Wahlkampfhilfe gebrauchen könnte. Es gibt fast keine Basis im Saarland, aktuell um die 30 Mitglieder und zwischen 4 und 5% in den aktuellen Wahlumfragen. Heute dann doch ein Termin im Saarland. Sarah Wagenknecht war zu Besuch beim Saarstahl-Betriebsrat in Völkling. Aaron Klein aus der SR-Landespolitik-Redaktion war auch dabei.
Mit leichter Verspätung hält die schwarze Limousine mit den Buchstaben B, S und W auf dem Kennzeichen vor dem Büro des Saarstahl-Betriebsrats. Oskar Lafontaine steigt aus, grüßt die altbekannten Betriebsräte. Kurz danach steigt seine Frau aus dem Auto. Sarah Wagenknecht wollte sich in Völklingen über die Situation der saarländischen Stahlbranche informieren. Der nicht öffentliche Termin beim Betriebsrat von Saarstahl kam über alte Kontakte ihres Ehemanns zustande. Ein Wahlkampftermin war es aber dann irgendwie doch. Die Betriebsräte, Gewerkschaften und Stahlarbeiter sind auch eine klassische Wählergruppe für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Themen des Gesprächs: die Sorgen der Saarstahl-Belegschaft um ihre Arbeitsplätze und die Transformation der saarländischen Stahlwirtschaft hin zur Produktion von grünem Stahl. Die sei, so Wagenknecht, prinzipiell wünschenswert, im Moment aber noch nicht realistisch.
Ja, wir sind natürlich schon dafür, dass wir klimaneutral irgendwann produzieren, aber es muss funktionieren. Und wenn wir den Unternehmen Auflagen machen, zum Beispiel auch hier bei Saarstahl, die Produktion extrem verteuern und am Ende geht das Unternehmen in die Knie und Stahlproduktion wandert aus Deutschland ab, dann haben wir weder dem Weltklima etwas genützt, noch uns selbst, sondern hier verlieren dann viele, viele Familien ihr sicheres Einkommen und Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und das muss man unbedingt verhindern.
Um das zu verhindern, spricht sich Wagenknecht auch für deutlich niedrigere Energiepreise aus. Das ginge nicht nur mit Sonnen- und Windenergie, sondern eben auch mit Gas. Egal, wo es herkommt, so Wagenknecht.
Jetzt kaufen wir Gas zu irren Mondpreisen, teilweise zum Dreifachen dessen, was Unternehmen in den USA bezahlen. Also wir kaufen ja hauptsächlich jetzt inzwischen Gas aus den USA. Und ich finde, das sollten wir nicht machen. Wir dürfen uns von keinem einzelnen Land abhängig machen, aber wir müssen so unseren Einkauf gestalten, dass wir zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen. Und wenn wir dabei russisches Gas mitkaufen und dadurch die Preise senken können, ja sicher, das ist in unserem Interesse.
Soweit die schon bekannten BSW-Positionen. Sarah Wagenknecht selbst ist, obwohl sie im Saarland wohnt, hier nicht wählbar. Sie ist BSW-Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Dort sind ihre Chancen deutlich besser. Die saarländische Landesliste des BSW führt Desiree Kani an. Über die 31-jährige Berufsschullehrerin aus St. Ingbert sagt Wagenknecht, sie sei genau die richtige Kandidatin.
Wir sind ja als BSW gestartet mit der ausdrücklichen Ansage, wir möchten, dass wieder viel mehr Bürgerinnen und Bürger in die Politik kommen. Also nicht nur die, die schon 100 Jahre Politik machen, sondern Menschen aus dem ganz realen Leben. Sie ist Berufsschullehrerin, sie ist jemand, der ganz nah bei den Bürgern und Bürgern ist. Deswegen würden wir mit einer Fraktion im Bundestag einziehen, in der eben viele auch neu in der Politik sind, aber das reale Leben kennen. Und ich denke, das braucht der nächste Bundestag.
Ob das BSW den Einzug in den Bundestag schafft, ist aber offen. Die Partei steht in den Umfragen zwischen 4 und 5%. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Wagenknecht, sie knüpfe ihre persönliche politische Zukunft an den Einzug ihrer Partei in den Bundestag.
Strom statt Diesel. Völkling will bei der Busflotte umstellen. Die Völklinger Verkehrsbetriebe haben heute ihre neuen E-Busse vorgestellt. Leise sind sie, sie haben WLAN, niedrige Einstiege und mehr Platz für Rollstühle und für Rollatoren. 7 Stück sind das. Carmen Bachmann ist bei mir im Studio. Carmen, 7 klingt ja jetzt nicht erstmal so super viel.
Das stimmt, aber die Völklinger sind auch ein recht kleines Verkehrsunternehmen. Die haben insgesamt nur 35 Busse, da ist das also schon einiges. Und die 7 Busse, die sind übrigens schon die zweite Charge. Völklingen hat nämlich schon 6 Elektrobusse und bekommt in diesem Jahr noch weitere 8. Also Ende des Jahres haben die ihre Flotte zur Hälfte elektrifiziert. Damit sind sie nicht nur im Saarland Vorreiter. Das sieht man vielleicht auch daran, dass der Hersteller der Busse, MAN aus dem VW-Konzern, bei der Übergabe heute auch mit mehreren Mitarbeitern vertreten war.
Bei E-Bussen fragt man sich das ja auch wie bei E-Autos. Wie hoch ist die Reichweite? Hält die Batterie lang genug?
Ja, das war natürlich heute auch Thema. Die Reichweiten, so hat es VVB-Geschäftsführer Thorsten Gundacker gesagt, die liegen so zwischen 270 und 350 Kilometern. Damit käme man gut hin. Die Fahrpläne, die werden dann einfach so abgestimmt, dass es entsprechende Ladezeiten gibt. Die Batterien, die hat MAN übrigens selbst entwickelt und die gehen mittlerweile von 15 Jahren Lebensdauer aus. Das sollte also passen.
Ich als Fußgängerin habe ja da immer sofort Angst, vor allem bei Bussen. Hört man die denn? Die sind doch sehr leise, oder?
Dafür wurde tatsächlich ein extra Sound entwickelt. Also die Schnurre. Ohren. Die haben so, denen wurde so ein bestimmtes Geräusch gegeben, dass du das wahrnimmst, wenn du da auf der Straße unterwegs bist.
Ja, da fühle ich mich gleich viel sicherer. Noch was, bei Elektromobilität sind ja meistens nicht ganz günstig, diese Fahrzeuge.
Ja, das stimmt. Ein normaler dieselbetriebener Standardbus, der kostet rund 230.000 Euro. Ein gleich großer E-Bus 600.000. Mhm. Sowas geht natürlich nur über Förderung. Die Völklinger haben vom Bund 80% der Mehrkosten erstattet bekommen. Teuer bleibt es aber trotzdem. Und Stichwort amortisieren. Da wollte sich heute niemand so festlegen. Also E-Busse sind in der Wartung nicht so materialintensiv, heißt es. Aber es bleibt trotzdem wohl so. E-Busse sind teurer, auch wenn man nicht so genau sagen kann, wie viel auf die Zeit gerechnet.
Aber fahren dann in Völklingen überhaupt so viele Leute mit dem Bus?
Das sind mehr geworden. Also seit es das Deutschland-Ticket gibt, heißt es, sei die Nachfrage sehr groß. Und die Völklinger wollen auch diese Einzelbusse durch immer mehr Gelenkbusse ersetzen. Irgendwann soll die halbe Flotte Gelenkbusse sein, ja.
Hast du nachgefragt, warum es denen so wichtig ist, dass sie da jetzt bald mit Elektro statt Diesel fahren?
Also da sagte heute Völklings Oberbürgermeister was Interessantes dazu. Völklingen sei mit all seiner Industrie immer eine schmutzige Stadt gewesen. Dem wolle man was entgegensetzen. Aber letztlich stellen die Völklinger einfach Weichen, die irgendwann auf alle anderen auch zukommen werden, wenn man denn die Verkehrs- und Energiewende will. Ein MAN-Vertreter sagte heute, die planen 2030 90% der Stadtbusse elektrifiziert auszugeben. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Da ist Völklingen also eigentlich nur, wenn man so will, im Zeitplan.
Wie sieht es sonst im Saarland aus mit Elektrobussen?
Also da haben bisher sonst nur die KVS, also die Saluja-Verkehrsbetriebe, nennenswert umgerüstet. Die haben vergangenes Jahr über dasselbe Förderprogramm des Bundes 15 E-Busse gekauft. Die Saarbahn, die bekommt dieses Jahr noch knapp 30 wasserstoffbetriebene Busse. Ein großes Hemmnis ist natürlich für die Busunternehmen auch die fehlende Ladeinfrastruktur. Aber auch dafür gibt es beim Bund Fördermöglichkeiten. Insgesamt sind übrigens seit 2021 für die Elektrifizierung von Bussen rund 20 Millionen Euro Fördersumme ins Saarland gegangen.
Vielen Dank, Carmen Bachmann. In Völklingen fahren neue leise Elektrobusse. 7 Stück sind jetzt auf der Straße unterwegs, zu denen, die da ohnehin schon unterwegs sind. Es ist der wohl größte Dopingskandal der jüngeren Geschichte der Leichtathletik und auf jeden Fall der größte im Saarland. Jetzt hat er ein Ende gefunden, juristisch. Die beiden Ben-Fares-Schwestern wurden wegen Dopings vom Amtsgericht Saarbrücken verurteilt zu Geldstrafen. Mehr darüber weiß SR-Sportreporter Georg Gitzinger. Georg, wie genau lautet denn das Urteil?
Also die ältere Sarah Ben-Fares wurde durch das Saarbrücker Amtsgericht wegen Verstoßes gegen das deutsche Anti-Doping-Gesetz per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Und dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Wie viele Euros das genau sind, wissen wir im Moment nicht. Das hängt von dem Einkommen der Familie ab und das wird wohl geheim gehalten. Also 90 Tagessätze für Sarah Ben-Fares. Ihre jüngere Schwester Sophia wurde etwas milder beurteilt. Das Verfahren gegen sie wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage, auch das in unbekannter Höhe, zugunsten einer gemeinnützigen Organisation komplett eingestellt.
Also relativ mildes Urteil, kann man sagen.
Ja, das stimmt.
Wie war das denn damals nochmal? Was wurde denn gefunden bei den beiden bei Proben?
Also zunächst mal muss man wissen, dass es Zielproben waren. Das heißt, die standen unter Verdacht. Die gesamte Laufgruppe war ja meistens in Frankreich, im Grunde niemals hier im Saarland oder nur ganz selten. Beide Ben-Fares-Schwestern waren des Dopings überführt worden, unter anderem mit dem aus dem Radsport bekannten EPO, mit Testosteron und 3 weiteren verbotenen Substanzen, daraufhin suspendiert zunächst, dann für 4 Jahre gesperrt und direkt auch aus ihrem Verein, dem LC Rehlingen, ausgeschlossen worden.
Es gibt doch noch eine dritte Schwester, die stand doch auch unter Verdacht. Was ist denn mit ihr?
Ja, die wurde auch ausgeschlossen aus dem Verein, also aus dem LC Rehlingen. Die Verbindungen der Familie ins Saarland sind inzwischen alle unterbrochen. Die Familie hat sich auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Alle vorhandenen Profile in den sogenannten sozialen Netzwerken wurden inzwischen gelöscht.
Und wie geht's jetzt weiter? Sind die Karrieren für Sie jetzt vorbei oder könnte es sein, dass Sie einfach in ein paar Jahren nochmal wiederkommen?
Sarah gehörte zum Team Saarland für die Olympischen Spiele in Paris. Auch diese Unterstützung wurde, genau wie die Zuwendung von Seiten des Vereins, unmittelbar nach Bekanntwerden der Anschuldigungen eingestellt. Theoretisch könnten die beiden Schwestern nach Ablauf der Sperren nochmal zurückkehren in den Sport. Ihr deutscher Anwalt hatte die Karrieren aber im Vorfeld der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen für beendet erklärt. Da darf schon spekuliert werden, dass das auch zu den eher milden Bestrafungen geführt hat.
Vielen Dank, Georg Gitzinger. Die Verfahren beim Amtsgericht Saarbrücken gegen die Schwestern Sarah und Sophia Ben-Fares sind jetzt abgeschlossen. Die frühere Mittelstreckenläuferin Sarah ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ihre Schwester kam glimpflicher davon.